Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner! Das wird spitze!
Und Batsch, ist wieder Montag. Hier ist die Glanzparade. Hier sind Marianne und Michael von Sky. Guten Abend, Michael.
Guten Abend.
Und der Flori ist auch da, guck mal.
Grüßt euch.
Grüßt euch zusammen.
Schön, dass ihr da seid.
Wir sind eigentlich auch die Marathonmänner von Sky, weil wir heute Mittag schon im Einsatz waren bei den News. Mittag, Nachmittag. Ja. Haben da eine ganze halbe Stunde bestritten. Eine ganze halbe Stunde.
16.30 Uhr war es. Kommt ja auf Social Media noch ein bisschen
was. Kommt noch ein bisschen was und wir haben die Highlights von heute Nachmittag auch noch mal vorbereitet, dann am Ende der Sendung.
Zeigen wir das auch in dieser Sendung noch was davon, Timo?
Wir zeigen es in dieser Sendung.
Kriege ich dann den Beitrag raus?
Du kriegst den Beitrag und dann.
Okay. Und zeigen wir auch noch mal was.
Das wird spitze.
Gut. So, und jetzt?
Und jetzt reden wir über das vergangene Wochenende. Und beginnen mit dem Sorgenkind der Liga einmal mehr. Wir haben ganz wenig gesprochen in dieser Saison über diesen Verein, der dann in Bologna spielt, in der Champions League. Ein so-called Schicksalsspiel für Nuri Sahin. Wie viel Schicksal oder auch nicht, das haben wir dahingestellt. Jedenfalls ist Borussia Dortmund in schwerer See. In so schwerer See, wie ich sie auch in dem Zeitfenster, wo wir es intensiver besprochen haben, nicht erwartet hätte.
Ja, bin ich bei dir. Vor allem sehe ich so ein bisschen die Wand hinter Nuri Sahin. Den Eindruck konnte man schon haben bisher in schwererer See.
Ja.
Ich sehe sie so ein bisschen bröckeln, weil jetzt macht schon die Runde. Wir sind uns aber doch klar, dass wir jetzt Ergebnisse brauchen. Vorher hörte sich das so bedingungslos an, hinter Nuri Sahin zu stehen. Jetzt habe ich das so interpretiert, was ich gelesen habe, was ich auch heute in den News gehört habe von Patrick Berger, unserem BVB-Reporter, der schon in Bologna war.
So hat Frank Buschmann mal unseren Kollegen kennengelernt.
So. Und auch der sagte, dass man so langsam spürt, dass sie sich der Mechanismen des Marktes bewusst sind. Das ist so deutlich bisher nicht rausgekommen, für mich zumindest.
Ja, also expresses Verb ist zum ersten Mal am vergangenen Freitag nach der Niederlage in Frankfurt, als, weiß gar nicht mehr, Sebastian Kehl, glaube ich, klargemacht hat, er sitzt in Bologna auf der Bank, aber er braucht natürlich Ergebnisse. Also das ist eigentlich unverblümt. Also für fußballerische Verhältnisse ist das ein unverblümtes Ultimatum.
Ja. Aber das Verrückte ist ja, Wolf, in der Champions League funktioniert es ja normalerweise für den BVB. Das sind ja diese beiden Gesichter. In der Champions League ist das eine vollkommene, die Saison ist in Ordnung. Mehr als das.
Weißt du, was ich glaube mittlerweile? Nichtsdestotrotz, also wir reden über zwei Gesichter und das tun wir ja schon sehr lange. Ich glaube, Borussia Dortmund hat ein Qualitätsthema. Stimmt. Weil es kommt nicht von ungefähr, dass sie seit Jahren die Probleme mit sich rumtragen, trotzdem natürlich herausragende Spieler hervorgebracht haben, die dann jeweils den Verein verlassen haben. Aber dass im Kern da kein Vizemeister spielt und kein Champions League Finalteilnehmer spielt, sondern dass im Kern da eine Mannschaft spielt, die halt um Platz 4 bis 6 beheimatet.
Ja, aber das spielt eine Mannschaft, die sollte gewinnen können in Bremen, bei Union Berlin, in Augsburg. Ja. Das sollte sie trotzdem hinbekommen.
Ja, absolut.
Dann ist es nämlich nicht
absolut,
nur ein Qualitätsproblem.
Aber wenn sie das regelmäßig nicht tun, dann haben wir es mit einem Qualitätsproblem zu tun. Weil, also wir haben ja vergleichsweise ereignisarm ausdiskutiert, warum die Dortmunder dort stehen, wo sie stehen und nicht dort stehen, wo sie sich selbst sehen.
Ja.
Aber und es ist, Entschuldigung, es läuft ja, jede Argumentation läuft ja komplett ins Leere. Und deshalb, ich hab keinen anderen Ansatz im Moment.
Aber Qualität, wenn du in Kiel verlierst, wo Hoffenheim...
Qualität bedeutet auch, über einen längeren Zeitraum maximal abzurufen. Also, dass diese Mannschaft immer wieder zu spitzen in der Lage ist, das haben wir ja über die letzten Jahre häufig genug gesehen. Aber die große Frage, die man sich stellen muss, ist, warum sind sie nicht in der Lage, diese Spitzen konstant abzurufen?
Aber da bin ich doch bei dir, wenn ich den Vergleich zu Bayern und Leverkusen nehme.
Und wenn du das nicht schaffst, dann hast du ein Qualitätsthema.
Die Qualität dieser Dortmunder Mannschaft ist Stand jetzt nicht so hoch wie die Qualität von Eintracht Frankfurt?
Darum geht es ja gar nicht. Die Qualität dieser Mannschaft ist nicht so hoch, um die eigenen Ansprüche zu erfüllen.
Wenn wir das immer noch glauben, dass sie die selbsternannte Nummer 2 in Deutschland sind.
Genau, es ist eine Mannschaft, glaube ich, die von ihrem Leistungsvermögen, wenn es gut läuft, unter die ersten 4 springen kann, wenn es nicht gut läuft, aus dem Europapokal rausfliegt. Also irgendwo zwischen 4 und 8. Ich glaube, dass das die Realität
da
ist.
Da bin ich auf das Gespräch zwischen dir und Hans-Joachim Watzke gespannt,
ja,
wenn du ihm das erklärst.
Aber das ist die Realität, glaube ich, dem man ins Auge gucken muss. Mhm. Also es ist auf jeden Fall kein angehender Bayern-Herausforderer. Es ist kein Meisterschaftsaspirant. Und trotzdem kannst du, wenn du über einen längeren Zeitraum, und als sie ja fast Meister geworden sind, haben sie eine formidable Rückrunde gespielt, aber eben auch jetzt keine herausragende Hinrunde, aber eine formidable Rückrunde gespielt. Aber sie sind nicht in der Lage, aus diversen Gründen über eine komplette Saison Zenit abzurufen. Und dann, glaube ich, ist es am Ende, muss man am Ende, kommt man nicht umhin, am Ende zu sagen, es ist ein Qualitätsthema.
Ja, dann ja, natürlich ein Qualitätsthema, aber da muss ich mich eben auch fragen, gerade in letzter Zeit, die Transferpolitik, man hat ja ordentlich das getan, was oft den Bayern vorgeworfen wird, auffällige Verhaltens- und spielauffällige Bundesliga-Stars anderen Clubs wegzukaufen und keinen großen Erfolg mehr daraus gezogen. Das muss man dann einfach mal sagen. Es ist nicht nur also unterm Strich steht dann, es ist eine Qualitätsfrage. Ja. Aber dann muss man ja auch fragen, wie komme ich an diese Qualität, / Nicht-Qualität? Da ist ordentlich Geld geflossen und sie haben sich bedient
fraglos.
In der Fußball-Bundesliga
fraglos.
Bei der Konkurrenz für ordentliches Geld.
Fraglos.
Und dann steht das, was du jetzt gerade sagst, man muss die Frage stellen, ob die Qualität reicht.
Ja. Aber das ist doch das Missverhältnis, in dem sich Borussia Dortmund seit Jahren bewegt.
Aber was ist mit der Qualität des Trainers dann? Also, weil er hat jetzt Zeit seit Sommer.
Ja.
Und irgendwie so die richtige Spielphilosophie, die Handschrift des Trainers, sagt man dann immer. Wie viele gute Spiele hat er Dortmund?
Nochmal, ich weiß nicht, was
die haben 1,5 Punkte im Schnitt unter ihm geholt. Das ist nichts.
Aber wie groß war, also ist die Erwartungshaltung realistisch gewesen, die man an ihn hatte? Weil eigentlich haben sie ja erwartet, die BVB-Verantwortlichen geben ihm den Schlüssel und sagen, mach, deine Turnhalle, dein Verein, komm raus, spiel, das, alles wird besser.
Boah, ja, ich find das schwierig.
Und das ist schon eine große Aufgabe für einen sehr jungen Trainer.
Ja, und ich glaube schon, dass der eine Idee hat. Weißt du, Timo, diese Fragen kommt ja oft auch von Live-Reportern, Fußball-Reportern. Was ist eigentlich seine Handschrift, was ist eigentlich seine Spielidee? Immer wenn dann Fragen danach an Nuri Sahin kommen, hat er für mich dann oft doch Erklärungen. Es gab diesen Fall, wo wir alle auch gesagt haben, und Mario Basler zuvorderst, gegen Leverkusen bei der Heimniederlage, warum drischt man mit Sonner nicht eingespielten Abwehr in der Anfangsphase nicht im Ball auch mal hinten raus.
Ja.
Da hat er sofort nochmal, wie du es auch angedeutet hattest hier in der Sendung schon, nee, das ist unsere Spielphilosophie, wir wollen den Aufbau so und so über die drei gestalten und hast du nicht gesehen. Das ist für mich dann schlüssig. Die Frage ist dann anders, nicht was ist seine Idee? Hat er die richtige Idee?
Und in den Interviews sagt er ganz oft, oder hat er dann gesagt, er möchte seine Mannschaft zu Gewinnern machen. Er war als Spieler ein Gewinner, aber ist er es als Trainer auch? Weil ich finde, in den Interviews vermittelt er mir nicht den Eindruck, dass er so hinter dieser Mannschaft steht und der komplette Gewinnertyp ist.
Doch, ich glaube schon, dass er zu 100% hinter dieser Mannschaft steht. Ich glaube nur, dass er vom Typus eben nicht der ist, der, jetzt hätte ich fast gesagt, im T-Shirt bei Minusgraden an der Seitenlinie hin und her wischt. Da sage ich gleich noch was zu, was du mir für ein Ei ins Nest gelegt hast in Bezug auf Steffen Baumgart. Aber der Typ-Trainer ist er nicht. Ich glaube schon, dass er ein Fußballfachmann ist, da müssen wir ja nicht drüber diskutieren. Und am Ende komme ich dazu, ich schwenke auf Wolfs Linie. Vielleicht denken wir alle oder haben wir zu lange gedacht, dass das stimmt, was wir aus der Führungsetage von Borussia Dortmund hören. Dieser Anspruch, wir sind die Nummer 2 im Land. Die ist so übrigens wirklich im Moment Bayer Leverkusen. Klar. Also da würde ich übrigens auch sagen, da ist auch der Kader bis Position 15, 16 klar besser.
Geteilter erster Platz. So, ne?
Genau.
Ja.
Aber vielleicht ist es das wirklich. Vielleicht ist es wirklich das, dass Anspruch und Wirklichkeit doch weiter auseinander sind, als wir das auch lange wahrhaben wollen.
Was man, glaube ich, sagen kann über Nuri Sahin ist, dass er auch nicht in der Lage ist, wie so viele seiner Vorgänger, diese Mannschaft dauerhaft auf Top-Level zu bewegen. So, das kann man ihm ankreiden oder man muss es dem Vorstand ankreiden. Ich glaube, dass Nuri Sahin ein schwarz-gelbes Herz hat, durch und durch, 100%ige Identifikation mit dem Verein, die Werte kennt, die Werte lebt, aber sie nicht auf die Mannschaft übertragen bekommt. Gleiches Phänomen wie bei Terzic. Aus der Kurve, an die Seitenlinie, mit so viel Inbrunst, mit vielleicht sogar dann und wann zu viel Pathos. Aber auch er war nicht in der Lage, diese Truppe anzuzünden. Und
wir Wobei wir immer noch mal sagen müssen, Wolf, sie waren quasi Meister, ja, am Ende nur quasi.
Ja.
Sie stehen im Champions League-Finale oder haben im Champions League-Finale gestanden.
Ja.
Also nur mal so, von diesen Dingen sind sie im Moment Lichtjahre entfernt.
Nein, sie sind keine Lichtjahre entfernt, weil ihnen ja zuzutrauen ist, dass sie Bologna schlagen, sich in der Champions League fürs Achtelfinale qualifizieren.
Aber viel mehr auch nicht.
Naja, und dann weitermarschieren. Also sie haben es ja bisher in den bisherigen Spielzeiten auch gemacht. Sie sind letztes Jahr Fünfter geworden. Also wenn der fünfte Platz aus der Vorsaison der Maßstab ist, in dem Delta liegen sie noch.
Das wird aber auch schwierig. Aber da fand ich den letzten Kollegen Patrick Berger, den du schon angesprochen hattest, der hatte in der Woche auf skysport.de einen tollen Artikel darüber, einen Kommentar. Und der hat gesagt, der BVB ist nicht unbedingt die Mannschaft, die das Champions-League-Finale verloren hat und Zweiter geworden ist, sondern die haben die Meisterschaft verspielt. Alles lag auf dem Tisch. Und wir reden immer davon, dass sie halt nur Zweiter geworden sind. Aber das macht ja auch was mit der Mannschaft. Die haben das verspielt. Die waren drauf und dran, Meister zu werden.
Ja, aber was nehmen wir davon jetzt mit? Ja,
das macht ja einen
Knacks. Aber sie haben die Qualität gehabt, in diesen Spielzeiten jeweils anzudocken.
Genau, sie hatten die Chancen, aber sie haben sie nicht genutzt.
Internationalen Wettbewerb.
Also das ist keine Qualitätsfrage. Wenn sie ja in der Lage sind, quasi nur noch zugreifen zu müssen in der Meisterschaft und das Champions-League-Finale gegen Real Madrid über 70 Minuten mindestens ausgeglichen.
Diese Mannschaft müsste ausreichend viel Qualität haben, um um unter die ersten vier zu kommen. So, und diese Mannschaft hat nachgewiesenermaßen ausreichend Qualität, um fast alle Mannschaften auf dieser Welt oder im europäischen Fußball zu schlagen. Das ist Borussia Dortmund. Also, das ist das, was ich vorher meinte mit punktuellen Spitzen.
Ja.
Die haben sie. Und das ist ihnen auch ungenommen. Okay. Die große Frage, der Kasus Knaxus sozusagen, ist, warum nicht über einen längeren Zeitraum, über den Zeitraum einer Saison, warum ist Borussia Dortmund nicht in der Lage, so eine ähnliche Spielzeit hinzulegen wie Bayer Leverkusen? Mit einfach Top-Level, wo dann ab und zu, die müssen nicht jedes Spiel gewinnen oder keins verlieren, da ist dann ab und zu mal ein kleines Tal drin oder eine kleine Delle drin. Aber einfach
also auf das kann ich dir Level beantworten. Abzuholen. Das kann ich dir ganz einfach beantworten. Weil Leverkusen besser verpflichtet hat. Ganz deutlich besser verpflichtet. Und jetzt traue ich mich das zu sagen, weil Leverkusen den klar besseren Trainer auch hat. Weil was Alonso auch als relativer Novize da abliefert, ist großes
Kino. Völlig in Ordnung. Aber Bayer Leverkusen lebt ja gerade das Leben, das Borussia Dortmund gerne leben würde.
Ja.
Und sie stellen sich die Frage, warum sind wir nicht in der Lage? Und das ist ja das, was ich vorhin meinte. Sie sind einfach nicht in der Lage, so eine Saison zu spielen, sondern in Teilen haben sie immer wieder die Möglichkeit, Top-Teams zu schlagen, ins Champions-League-Finale zu kommen, in der Meisterschaft mal einzugreifen. Aber es fehlt mir so eine klare Linie. Und jetzt im Moment ist natürlich alles Quatsch. Und wenn wir es aber unter das Mikroskop legen, haben die zu Hause gegen Leverkusen verloren. Das kann passieren. Du kannst zu Hause gegen Leverkusen verlieren, weil Leverkusen ist eine Top-Mannschaft.
Das kann nicht passieren. In Kiel?
Kiel darf nicht passieren. Für eine Mannschaft wie Borussia Dortmund, aber es kommt im Fußball natürlich vor. Und dann verlieren sie in Frankfurt. Eine Frankfurter Mannschaft wie entfesselt, die am absoluten Leistungszenit spielt. In Frankfurt kannst du auch verlieren.
Aber Wolf,
aber wenn du immer wieder für einzelne Ereignisse Erklärungen findest, drei Spiele, drei Niederlagen in Folge, das kann es eigentlich bei Borussia Dortmund nicht geben.
Aber bei Terzic war es dann ja so, dass sie mit Armin Reutershahn einen älteren Co-Trainer geholt haben. Wie kann es denn jetzt weitergehen mit Schein? Könnt ihr euch vorstellen, dass es da auch vielleicht eine Veränderung auf der Co-Trainer-Position ja, bedarf? Oder könnt ihr euch überhaupt vorstellen, dass es mit Schein in der nächsten Zeit weitergeht?
Naja, wenn der jetzt in Bologna 2-0 gewinnt und am Wochenende gegen Werder Bremen 4-0 im eigenen Stadion, dann geht es natürlich erstmal weiter. Ist übrigens auch eine Frage der Alternativen, muss man auch mal ganz deutlich sagen. Ja. Und nochmal, es war der Wunsch aus Teilen der Mannschaft und vor allem von der Vorstandschaft, also so habe ich es immer gehört, Nuri Schein zum Trainer zu machen. Ganz klarer Wunsch.
Ja.
Und deshalb übrigens auch über doch einen langen Zeitraum der nicht besonders großen Erfolge in dieser Spielzeit, Champions League ausgenommen, und das ist eben noch Vorrunde, Gruppenphase im Moment,
ja,
hieß es immer, wir glauben an ihn, wir glauben an seine Idee und wir ziehen das durch.
Ja.
Was ja auch übrigens, wie ich finde, immer wirklich ein guter Ansatz ist. Aber nochmal, im Grunde beißt es sich natürlich mit dem, wie du es immer sagst, Eigenanspruch von Borussia Dortmund, die selbsternannte Nummer 2 in Deutschland. Und das geht aber gerade mal richtig flöten. Und deshalb schlage ich an dieser Stelle vor, dass ich mich da raushalte. Mir fällt nämlich
wir halten uns da beide raus. Also.
Mir fällt nichts mehr ein. Ich habe da keine Lösung.
Nein, unterm Strich muss man ja sagen, wir diskutieren ja weiter und wissen gar nicht genau, ob wir den Punkt haben. Nö. Also das ist das große Problem. Und genau so verhält es sich ja sehr wahrscheinlich bei Borussia Dortmund auch. Die sitzen da, wenn die montags die Spieler analysieren in der großen Runde oben in der Teppichetage und sagen, also guck mal, jetzt welche Elf haben wir auf dem Platz gehabt? Theoretisch sollte man schon meinen, dass man mit der Truppe in Kiel gewinnen kann. Und es wird keiner sein Veto einlegen.
Ja.
Da wird keiner sagen, hast du. Und die haben natürlich alle noch vor Augen, wie es Jürgen Klopp damals geschafft hat,
aber
diese Mannschaft,
Sekunde,
diese Mannschaft schrittweise nach vorne zu bringen. Das flackert denn hier? Haben wir hier Disco nebenan, oder? Da hat was geflackert hier hinten. Oder habe ich einen.
Aber Wolf,
ja, das war das Veto von Buschi.
Ja, so. Es muss
ja
aufhören,
natürlich,
dass bei Borussia Dortmund über die Klopp-Zeiten gesprochen wird.
Nein, aber
wird.
Du kannst es ja nicht abstellen, weil die ja alle noch dabei waren. Und die wissen ja alle, das guck doch.
Da flackert doch irgendwas.
Da hinten flackert es.
Da ist es dunkel.
Feueralarm, kommt jetzt hier gleich die Kavallerie reinmarschiert, oder?
Kloppo.
Ja, Kloppo kommt reinmarschiert. Nein, aber du kannst es ja, also geht ja gar nicht. Also du musst, die haben das ja vor Augen. Du kannst es ja nicht einfach abstellen.
Ja.
Was ist ihm damals gelungen mit einer individuell vielleicht sogar nicht so gut besetzten Mannschaft? Die haben sich alle erst dahin entwickelt. Die haben alle ja während der Phase ihren Schritt gemacht in die, wie ins erweiterte Blickfeld oder
ja,
wie
aber da bin ich ja so ein bisschen an dem Punkt. Ich finde ja immer dieses früher mit heute zu vergleichen schwierig. Ich sag dir nur eins.
Ja.
Ich glaube schon, diese, wie auch immer das zustande kam, was, jetzt reden wir doch über Klopp, welche Rolle der Faktor Klopp gespielt hat, diese, und das ist ja in Dortmund zum Beispiel viel wichtiger als in Leverkusen,
ja,
dieser Faktor Identifikation und Leben Borussia Dortmund, wie man echte Liebe, heißt das
ja
immer,
ja.
Das ist einfach nicht mehr so. Und ob das jetzt an Klopp liegt oder lag, dass es damals der Fall war, und an Sahin jetzt, dass es nicht mehr der Fall ist, glaube ich persönlich nicht, sondern das ist einfach, Gesellschaften verändern sich, damit auch Fußballer und Fußballclubs. Ich glaube, das ist einfach nicht mehr so da. Und vielleicht hat Borussia Dortmund unter Jürgen Klopp, neben der Tatsache, dass sie als Mannschaft wahnsinnig funktioniert haben und tollen Fußball gespielt haben, auch einfach mehr von diesem Gefühl, diesem Gemeinschaftsgefühl gelebt. Ich weiß es nicht. Nochmal, jetzt komme ich ja schon in schwierige Sphären, dass ich so die Erfolge unter Jürgen Klopp begründe. Aber irgendwas, nochmal, nimm nicht die diesjährige Mannschaft. Nimm die Mannschaften der letzten 5, 6, 7 Jahre bei Borussia Dortmund, die ja, wie du immer sagst, punktuell gezeigt hat, was geht. Aber nie über einen längeren Zeitraum.
Ja.
Dann musst du ja, also nochmal, merkst du, was wir Gründe suchen, warum das immer wieder so ist?
Nein,
also.
aber das ist ja, es ist ja Fakt. Also wir haben, weil wir ja in Wahrheit auch darüber nachdenken, das ist eigentlich eine gute Mannschaft. Es ist eigentlich, weil du vorher über Identifikation gesprochen hast, das haben die jetzt zweimal gesucht, zweimal ausgewählt. Terzic aus der Kurve an die Seitenlinie. Sahin ein Held.
Aber es ist ja keine Grundvoraussetzung.
Nein, es ist keine
Grundvoraussetzung. War das ja nicht.
Nein, also muss der Traineransatz dann in Dortmund vielleicht künftig ein anderer sein? Dominanter,
vielleicht.
Starker.
Ja. Vielleicht.
Trainer
vielleicht
mit einer ganz anderen Herangehensweise.
Ich habe mich nicht getraut, das zu sagen.
Der,
vielleicht ist es
der
das.
Eine.
Kein Steigeruch. Vielleicht mal.
Einfach eine besondere Idee, sich einfach für den Fußball interessiert und sagt: Vergangenheit wurscht, Zukunft zählt. Wir müssen jetzt einfach sehr klar uns werden. Wir sind nicht so gut, das und das und das müssen wir verändern. Da brauchen wir vielleicht den einen oder anderen Spieler. Ich weiß es nicht.
Ich traue mich nicht, schlaue Tipps zu geben, da hast du aber einen Punkt. Das könnte es tatsächlich sein.
Ja, guck mal, dann haben wir doch was gefunden und können das Thema wechseln.
Und ich möchte, dass überall zitiert wird. Schneid das so zusammen, das kannst du ja ganz gut, dass Wolf Fuß einen autoritäreren Trainer nicht mit Stallgeruch bei Borussia Dortmund so. Mach das genauso
nein,
wie bei mir.
Ist, nein, wir suchen nach Ansätzen. Und vielleicht ist das dann der Ansatz, nachdem jetzt zweimal erfolglos versucht wurde, einen aus den eigenen Reihen zu nehmen quasi, jetzt einen zu holen mit einem externen, besonderen, vielleicht klareren Blick. Aber
und vielleicht auch ein bisschen erfahrener.
Ja, und auch das ist ja keine Garantie dafür, dass es funktioniert, weil auch das hatten wir ja. Wir hatten ja auch die Phase Favre und wir hatten die Phase Rose. Und im Nachhinein muss ich sagen, ey, die Phase Rose war total gut. Total gut, aber es hat nicht gereicht. Also es hat den oberen Arzt nicht gereicht. In der Analyse hat man gesehen, das ist okay.
Ja. Community?
Community.
Oder ist zu viel Beschimpfung?
Nein. Danke, Buschi. Endlos Thema BVB.
Ja, wenn da mal Anton und Gyrassi es nicht bereut haben, Stuttgart zu verlassen. Ja, absolut. Ich habe es bei Gyrassi gedacht. Der läuft da rum wie der Ritter von der traurigen Gestalt am letzten Freitag. Und er ist am Montag, also in der vergangenen Saison beim VfB, hast du den so breitschultrig und so breitbeinig gesehen, dass du gedacht hast,
Hallöche.
Mein lieber Schieber.
Ja, ich glaube, wir liegen gar nicht so verkehrt. Ich glaube, auch in der Community weiß man auch nicht so recht, wo anzusetzen ist.
Also ja, Dortmund braucht einen harten Hund, das ist mir zu überspitzt. Ja. Das schreibt hier Erik Wojcik. Es geht nicht darum, einen harten Hund. Es geht nicht darum, dass die jetzt Berge hochlaufen oder sich mit Medizinbällen bewerfen. Oder darum geht es gar nicht. Sondern es geht einfach nur um eine externe, aber sehr klare Sichtweise.
Ja, und einfach vielleicht jetzt wirklich was anderes.
Ne? Bei den Bayern damals war Louis van Gaal der entscheidende Impulsgeber für die erfolgreiche Phase danach.
Ja.
Ohne, dass er es dann wirklich miterlebt hat, also miterleben durfte.
Ja.
Aber er hat letztlich angestoßen, was dann in der Folge Früchte trug.
Ja. Florian hat hier Roger Schmidt ins Spiel gebracht. Könnt ihr euch so einen Kollegen vorstellen?
Ja.
Warte kurz, ich mach's nochmal. Kamera ist auf dir.
Nein.
Roger Schmidt als möglicher.
Nein, das ist so, aber da bin ich halt so ein Ruhrgebietsjunge. Und das dürfen jetzt auch alle wieder rummeckern, ist mir Wumpe. Ich glaube, typustechnisch passt der nicht zu Borussia Dortmund. Das ist einfach wieder ein Gefühl. Ich glaube, das ist nicht das, was sie zumindest jetzt gerade in Dortmund brauchen, Roger Schmidt. Glaube ich einfach. Das geht überhaupt nicht gegen Roger Schmidt, damit du das nicht wieder komisch zusammenschneidest. Sondern ich glaube wirklich, in der momentanen Situation, und da schließe ich übrigens ein, bis zum Saisonende.
Ja.
Das wäre jetzt, glaube ich, nicht der Weg, wo wir sagen würden, jetzt machen sie mal was ganz anderes und jetzt gehen sie ein ganz anderes.
Was wäre denn was ganz anderes? Also um es nochmal festzuhalten, ich persönlich, ich nehme dich ja jetzt mit dazu, wir finden, Nuri Sahin ist ein Riesentyp, war ein großer Fußballer, wird sehr wahrscheinlich ein großer Trainer, hoffentlich.
Hat auch eine gute Idee vom Fußball.
Hoffentlich kriegt er die Kurve. Aber ich glaube im Moment, dass die Problematik, die sich in Dortmund stellt, zu groß ist.
Ich kann dir sagen, was du brauchst.
Ja.
Schwein. Du brauchst Schwein, du musst Schwein haben. Wer hätte gedacht, ich nehme das Beispiel Slot. Was
für ein Schwein?
Ja, Schwein, du musst Schwein, Glück, ein Glücksschwein.
Ja.
Slot, Liverpool.
Mhm.
Das ist Näschen meinetwegen, aber auch ganz viel, da kommt gerade was zusammen, wo alle sagen, um Gottes Willen, der von Feyenoord Rotterdam, der soll jetzt der Nachfolger von Klopp in Liverpool werden. Ja. Das dürfen wir übrigens auch nie vergessen, dass auch sowas eine Rolle spielen kann. Weil Ahnung vom Fußball haben die alle und dann kommt etwas zusammen und das matcht plötzlich.
Ja, und du musst die richtigen Spiele gewinnen und gewinnst die richtigen Spiele zur richtigen Zeit.
Wer ist denn der Slot für Borussia Dortmund?
Ja, das ist die Frage. Ich hoffe,
Christian Streich.
Wirklich, toi, 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 ich hoffe.
Christian Streich?
Ja, geil.
Das würde der nie machen.
Niemals.
Aber
die Idee ist schön.
Können wir mal eine Kamera auf Timo machen und du sagst, mal, dann mach ich mal Social ich Media.
Schneidest du es zusammen? Soll ich das nachher
zusammen?
Vielleicht wäre ja auch Christian Streich eine mögliche Option.
Ich sag's nochmal, das ist total unanständig, dass wir hier über einen Trainer sprechen, der noch im Amt ist. Genau. Aber wo jetzt dieses Ultimatum so klar formuliert ist, kann man das auch schon, kann man das zumindest mal andiskutieren. Und trotzdem sind hier aus der Glanzparade Nuri Sahin, lieber Freund der Sendung, alle Daumen gedrückt, dass er die Kurve kriegt. Alle eines Besseren belehrt und vielleicht die Champions League gewinnt.
Darf ich ganz kurz, ich weiß nicht, Timo schraubt sich da ja immer irgendwas zusammen, wie so eine Sendung abzulaufen hat, weil ich das jetzt ein paar Mal angedeutet habe. Ja. Steffen Baumgart, ganz kurz, ich halte das auch kurz.
Ja.
Ich stehe dazu, was ich letzte Woche gesagt habe, ich will es nur mal ganz kurz erklären, dass ich einfach gemeint habe, als ich sagte, ich weiß nicht, ob das System Baumgart noch funktioniert, in Richtung extern und auch innerhalb von Mannschaften, wenn man eben so schnell, relativ für mich empfunden, schnell aufeinander viele Herzensvereine hat und auch trainieren kann. Und anschließend, das hattest du aber weggelassen in meinen Social-Media-Aussagen. Und deshalb bin ich schon in London gewesen vor ein paar Tagen und habe das geklärt.
Wird das schaffen in der neuen Saison, oder weiß man es
nicht? Wird schwierig. Neue Rechtevergabe, neue Sendung, wird dünn. Nein, natürlich nicht. Aber nochmal, das ging nicht gegen Steffen Baumgart persönlich. Und natürlich kaufe ich ihm ab, dass er eine besondere Bindung zu Union Berlin hat. Er hat da gespielt, seine Frau arbeitet da, alles kein Thema. Aber wir haben darüber gesprochen, Wirkung eines Trainers nach extern und vor allem auch in Richtung Mannschaft. Und ob dann jeder Spieler, wir wissen, was für Sauhunde das sein können, ihm glaubt, ich brenne, ich glühe, ich mache, ich tue, wenn er das vorher bei drei anderen Stationen genauso gemacht hat. Ja. Das ist das Einzige, was ich gemeint habe. Daran ist übrigens auch nichts Schlimmes. Mhm. Dafür will ich mich nicht entschuldigen, aber ich wollte meiner Empörung Ausdruck verleihen, weil wir sind ja bei Emporio Armani hier. Scheiße, war das ein schlechter Gag.
Gott, oh Gott,
das war der schlechteste Witz der Welt. Nein.
Können wir den nochmal isoliert, den kriegst du auch zugeschickt.
Aber das war natürlich.
Wir sind doch hierbei.
Der Grund, warum ich das sage, Timo, du kannst dir nicht vorstellen, bei mir haben sich echt viele Union-Fans gemeldet und haben mich aufs Übelste beschimpft nach dem Motto, du kannst dem Baumi doch nicht absprechen, dass er ein Herz für Union hat. Das habe ich übrigens nicht getan.
Für mich nur kurz zur Erklärung. Also ich denke ja.
Du hast ein Zeitthema,
dass,
ne?
Social Media. Also du machst da ja manchmal auch so 6- bis 18-minütige Videos zur Lage der Nation.
Ja.
Und ich habe Social Media so verstanden, dass man kurz und knackige Clips macht.
Ja, du machst Clickbaiting und ich mache inhaltlich starkes Programm.
Ja, aber die 15 Minuten hat nicht jeder Mensch. Das geht nicht.
Ja, ist ja okay.
Mein übrigens, Herr Emporio.
Bevor es wieder einer falsch versteht, das ist schon auch ein bisschen Spaß hier. So. Sonst noch was?
Ist es auch. Und offensichtlich hast du dem Komplex Beine gemacht. Union hat gewonnen.
Ja, schlagen 2-1 Mainz, das Team der Stunde, verliert bei Union Berlin. Übrigens, da unten
3-1. Dreierkette, ja klar. Dreierkette.
Alles verändert.
Dreierkette hast du gesagt, Dreierkette, weil es waren 2-1. Oder
das jetzt waren 2-1, ja.
Okay.
Also.
Aber es hat sich was getan da unten. Ganz wichtige Siege für Hoffenheim. Da habe ich gedacht, die sind mausetot. Weil zwischen den Ohren ganz viel Komisches passiert war, zumindest bis einschließlich Bayern.
Darf ich kurz einfügen, was Kramaric nach dem Bayern-Spiel über seinen Herzensklub gesagt hat, für die er seit 78 Jahren spielt und er hat früher schon in Hoffenheim Bettwäsche geschlafen, ne? Das habe ich von einem Profi über einen aktuellen Arbeitgeber ehrlicherweise noch nie gehört.
Und ich habe es geliebt.
Ich mochte das auch.
Super.
Ich mochte das auch.
Wir reden immer davon, pass auf, und jetzt kann man an dem Beispiel, sehr schön, dass du es bringst, an dem Beispiel kann man so vieles klar machen. Wir wollen immer Typen,
ja.
Die sind ausgestorben. Nein, sind sie nicht. Wir wollen aber auch niemanden, der mit dem Finger auf andere zeigt und sagt, das doof, das doof, das doof. Ihm ist gelungen, ganz deutlich zu machen, dass so ziemlich alles schiefgelaufen ist bisher in dieser Saison in Hoffenheim. Ohne ganz spezifisch sich einzelne Leute rauszupicken. Aber ich glaube, jeder weiß, wer gemeint war.
Ja.
Und das fand ich großartig. Und dann eben das auch noch so mit so schönen Bildern darzustellen und zu sagen, wenn ich das jetzt sagen würde, gäbe es die höchste Strafe, die es in der Geschichte der Fußball-Bundesliga gegeben hat.
Auch rhetorisch blitzsauber.
Ja. Ganz sauber.
Auf Englisch.
Weil jeder weiß, es muss wirklich ein großer Haufen Scheiße sein, der da passiert ist. Entschuldigung.
Aber er sagt es ja.
Ja.
Er sagt, wenn ich es euch genau sagen würde, ja, würde ich die nächsten 100 Jahre, darf ich keine Wiese im Kraichgau mehr betreten. Sage aber trotzdem, was mir missfällt, ohne einem zu nahe zu treten. Und intern, ich weiß gar nicht, ob er sanktioniert wurde, aber die Meinung intern ist, ich war ja für einen Befreundeten bei Bayern gegen Hoffenheim, die Meinung intern ist, wenn die alle so brennen würden wie Kramaric,
krass, ne?
Dann wäre dieser Verein nicht in diesen Nöten. Ja. Und in Kiel haben sie es gezeigt. Aber
was ich gut fand da, weil von Ilze haben wir bisher ja auch noch nicht so viel Bewegendes mitbekommen. Also nicht viele Siege geholt. Und dann macht er nach dieser Aktion, hat er das Gespräch mit Kramaric. Und viele Trainer sagen dann auch, ich bin der starke Mann hier, der kriegt erstmal Sanktionen, der spielt nicht. Gut, der hat gesagt, wenn es einer sagen darf, dann der André. Und das fand ich eine richtig starke Aktion vom Trainer.
Ja, Grüße.
Kein öffentliches Arm drücken, sondern sagen, komm, dann marschier. Dann geh jetzt voran.
Und das
dann
hat er gemacht. Ja, pass auf, und das eben, du hast das für den befreundeten Bällchensender gemacht, das Spiel gegen Hoffenheim. Ich habe es in der Konferenz gemacht. Und das nach dem Auftritt in München, wo du wirklich eigentlich, also ich gedacht habe, okay, die sind übrigens, die kommen so in den Schlamassel. Ja. Das geht jetzt aber dermaßen abwärts nur noch. Dann kam diese Geschichte und dann kommt nach dem Interview so eine Reaktion. Da muss ich sagen, ich will jetzt nicht zu hoch jubeln.
Ja.
Ich wollte ja eigentlich auch sagen, dass die Big Points gefallen sind für Union Berlin, für Hoffenheim, für Augsburg, sollten wir auch nicht vergessen, und für St. Pauli. Ja. Das waren echte Big Points. Ist noch keine Vorentscheidung, gibt es eh nicht. Vorentscheidung.
Doch, Vorentscheidung ist wie. Nee,
ich glaube, Vorentscheidung gibt es nicht.
Nein, gibt es nicht, aber es hat mir mal ein Fußballer erklärt.
Die Richtung weisen.
Wie das Eheversprechen.
Also Verlobung nennt man das.
Genau.
Aber das waren schon ganz wichtige Nummern für diese Clubs. Und auf der anderen Seite, Wolf, Timo,
danke.
Ich mach mir wieder ein bisschen Sorgen um unsere Freunde aus Heidenheim.
Da sprechen wir aber gleich drüber. Also. Und den Buschmann der Woche und den Fuß der Woche. Und wir gucken noch die Highlights.
Also News. Krieg ich den Film eigentlich auch von dir dann für Social Media?
Vielleicht.
I do, I do, I do. Kurze Pause, gleich geht's weiter.
Aber.
Du dir nicht ausdenken.
60 Minuten Volldampf.
Glanzparade.
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Da sind wir wieder. Hallo. Was wollen wir als erstes machen?
Heidenheim. Haben wir gerade mit aufgehört.
Ja, natürlich. Ja. Okay. Trotzdem ja die Frage, was wollen wir denn als erstes machen? Heidenheim. Die Antwort heißt Heidenheim. Am Ende ist die Antwort immer Heidenheim.
Wir haben ja von Genesung gesprochen. Es gab diesen 1-0 Heimsieg. Dann gab es das wirklich einen super Auftritt bei Werder Bremen, 3-3. Mhm. Ist auch wieder relativiert, nachdem Augsburg 2-0 in Bremen gewonnen hat.
Ja.
Aber diese Heimniederlage von Heidenheim gegen den FC St. Pauli, das war ja für viele war ja die größte Geschichte, dass die St. Paulianer in Baden-Württemberg alles abräumen, alle Spiele in Baden-Württemberg gewinnen. Für mich, weil ich wirklich seit unserem Ausflug da nach Heidenheim noch mehr Wärme für diesen Club habe, für den ersten FC Heidenheim. Das war, ich konnte das ja in der Konferenz verfolgen, das war wieder sehr dünn.
Aber war es nicht kurz vor dem 2-0, fällt nicht der Ausgleich und es ist knapp abseits?
Ja. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob sie den Treffer dann, wenn es kein Abseits gewesen wäre, gegeben hätten, weil da war für mich auch irgendwie der Arm noch.
Okay, Hand, ja.
Aber es war insgesamt, über weite Strecken, so wie ich das verfolgen konnte, wirklich auch dünn. Und weil die anderen, ich habe es vor der Werbepause angesprochen, da unten, die schon ein bisschen vorne waren, jetzt Dreier eingesammelt haben. Wir wissen nicht, was mit dem VfL Bochum passiert, ob der nicht doch anstelle von 10 schon 12 Punkte hat und Heidenheim hat 14?
14.
Die Frage ist doch, müssen wir als die drei guten Seelen dieses Vereins in höchster Not
nochmal nach dem Rechten schauen?
Da nochmal
nach Heidenheim. Ja, das Problem ist, wir müssen ja neutral sein. Wir müssen ja qua Beruf neutral sein. Trotz aller Sympathie für den ersten FC Heidenheim.
Klar, also das heißt
ja, das ist ja Wettbewerbsverzerrung. Wenn wir da hinreisen, dann haben die keine Probleme
mehr. Eine Sympathie für Heidenheim bedeutet ja nicht gleichzeitig, dass wir den anderen was Schlechtes wünschen. Sondern wir sind ja gewissermaßen über die Jahre zusammengewachsen, waren letztes Jahr sehr erfolgreich da. Du hast diese Feuerwurst
die
geadelt.
Heiligkeit, ja?
Die Heiligkeit. Die Heiligkeit hat die Feuerwurst geadelt.
Aber lass uns das gerne im April machen, wenn es ein bisschen muggeliger ist.
Es ist ja egal, es soll jetzt nur mal so ein gedanklicher Anstoß. Weil der Wagner wollte auf die schlimme Achterbahn, die brauchen wir ja nicht. Thomas kommt eh nicht mit auf die Ostalb.
Nee, warum? Schafft er nicht. Schafft er ja meist nicht.
Schafft er nicht.
Schafft er
die
nicht.
Anreise ist zu anstrengend.
Und Bochum? Bochum 3-3.
Unglaublich. Mausetot. Da sagst du wirklich 0-3 gegen Leipzig. Ja. Gegen Leipzig zu Hause. Mausetot. Und dann kommt da der Bursche, dem Hecking noch eine Woche vorher sagt, so wie der sich hier präsentiert, hat er einfach kein Anrecht.
Auch gut. Genauso wie die Nummer mit Kramaric.
Man nennt das Reaktion. Eine richtige Reaktion. Kriegt eine Ansage, dann kommt er, macht drei Nüsse.
Hau ihm eine und behalte ihn im Arm.
Ja. Ja, also wirklich sehr, sehr gut. Und wenn wir von diesem Momentum ausgehen im Jahr 2025, dann sieht es für den VfL Bochum tatsächlich jetzt eher wieder besser aus unter Dieter Hecking.
Bochum ist ja grundsätzlich immer alles zuzutrauen. Ja. Also das haben wir ja schon, die Erfahrung haben wir ja auch mit Bochum besteht ja eigentlich eine persönliche Verbindung, weil wir ja die Oder ans Ruhrstadion gehalten haben und immer wieder, jetzt sind wir nächste Woche sind wir mit dem Topspiel
Gladbach-Bochum.
Also Abstiegskampf hautnah, Hecking zurück im Borussia-Park, also viele kleine Geschichten und ich halte den VfL Bochum für nicht chancenlos in dieser Auseinandersetzung da.
Ja.
Die sind natürlich zu Hause noch mal einer mehr. Also das muss man sagen.
Ja, Ruhrstadion
sind
geil.
Zu Hause einfach ein Mann mehr.
Ja. Wir haben ja auch oft prominente Gäste auf ihren Tribünen und vielleicht kommen wir damit zum Buschmann der Woche.
Oh.
Poh. Der Buschmann. Der Buschmann. Der Burschmann der Woche.
Um die Ecke.
Jetzt wollte ich ihm gerade richtig einen verpletten.
Hat er gut gemacht.
Aber ehemalige Bochumer und immer noch emotional mit dem VfL Bochum verbunden. Leon Goretzka.
Cool.
Buschmann der Woche, weil er zum einen ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat beim 3-2 gegen den VfL Wolfsburg für die Bayern, weil er Doppelpacker war, zwei Tore gemacht hat. Aber ich schon in der Konferenz, wie dann in der Nachbetrachtung eigentlich auch alle drauf abgehoben habe, es ist schon, und jetzt bin ich wieder bei den heutigen Zeiten, außergewöhnlich, dass jemand von seinem Standing, das er zumindest mal hatte, Stichwort Nationalmannschaft, Stichwort Rolle bei den Bayern, Stichwort Verdienst bei den Bayern, was durchaus eine Rolle spielen kann, warum die ihn durchaus, ich will nicht sagen loswerden wollten, aber mal so ein bisschen ins Schaufenster gestellt haben. Und der hält zumindest nach außen die Klappe, trainiert vernünftig, hat uns Kompanie bestätigt. Und wenn er seine Chancen bekommt, dann ist er da, nutzt die und stellt sich nicht anschließend hin und sagt, Setter, man muss nur das und das machen. Das sagen wir jetzt alle, was man nur machen muss. Das sagen seine Mitspieler, das sagt sein Trainer. Geiler kannst du mit so einer Situation, wie er sie hatte, meiner Meinung nach, nicht umgehen. Da ziehe ich den Hut vor, habe das während der Konferenz schon getan. Das ist für mich ganz, ganz groß. Ich weiß nicht, was da intern gelaufen ist, wie hart da Gespräche waren, wie das nach außen gelaufen ist. Und ich vermute bei einem Typen, das glaube ich mittlerweile einschätzen zu können, wie Kompanie auf der Trainerbank, dass es auch intern gut gelaufen ist. Sonst wird er nämlich nicht spielen, der Goretzka. Da muss ich sagen, ich ziehe meinen Hut und finde sowas so schön, dass es solche Geschichten noch gibt. Es sieht, ich kann mir übrigens gut vorstellen, dass er trotzdem weg ist nach der Saison. Das kann ich mir vorstellen. Aber wenn das so kommen sollte, dann kann er wirklich, wie man immer so schön sagt, erhobenen Hauptes gehen. Weil er wirklich gezeigt hat, was ein Fußballprofi sein kann, sein sollte und was er ist, ein Vorbild.
Ja.
Herr Fuß, Ihr Zeuge?
Ja, viel ist nicht mehr hinzuzufügen. Er ist ein verdienter Nationalspieler, Klammer auf gewesen, Klammer zu, hat einen furchtbaren Sommer, ist nicht bei der Europameisterschaft dabei, also hat ganz lange frei, steigt mit den Youngster früh ins Training ein, also so früh, wie er quasi noch nie eingestiegen ist.
Und wie er es auch nicht wollte.
Wie er es auch nicht wollte und wie es nicht geplant war und kriegt vom Vorstand und von der sportlichen Leitung mitgeteilt, du wirst es schwer haben, anders formuliert, du wirst es sehr schwer haben, also wenn du einen anderen Club hast und dann zu sagen, ich nehme diese Situation an, auch weil ich möglicherweise einen relativ gut dotierten Vertrag habe, den ich woanders nicht mehr bekomme, ist aber egal, weil da um Geld geht es ja wahrscheinlich nur noch in zweiter, dritter Linie, aber trotzdem, das sind harte Worte und dann sagst du, ich und dann sagt er, und da kommt er ja, ich sitze diesen Vertrag nicht aus, sondern ich zeige euch, dass ihr alle fehlgeleitet seid, ja, und mit Wut im Bauch. Und er bleibt aber trotzdem klar. Also er bleibt in der Trainingsarbeit offensichtlich klar, er bleibt im Umgang mit den Mitspielern klar. Du hast es auch bei der Verbindung mit Pavlovic, hast du es immer gesehen, oder mit Kimmich. Oder da war nichts Böses. Also es war zumindest nach außen hin nichts zu sehen, auch wenn er innerlich gekocht hat. Er war, ist auch heute emotional extrem zurückgenommen. Also da ist nichts von Häme oder Besserwisserei. Er macht einfach seinen Job. Genau. Also so wie ein Profi eigentlich sein sollte. Und ist jetzt wieder ein echter Faktor im Bayern-Spiel. Das verdient Respekt. Deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass du ihn genommen hast. Weil er ist auch ein guter, ja, Typ, auch ein guter Kerl. Auch ein Freund der Glanzparade übrigens. Und
das erzählen die dir immer, dass sie das gucken?
Ja, weiß ja, 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 klar.
Ehrlich?
Ja, sicher.
Die halten Matthias, das
ich
aus.
Ich habe jetzt kürzlich Matthias Sammer am Flughafen getroffen, der auch sagt, ich gucke euch manchmal und find das immer lustig. Und da, manchmal sind auch gute Argumente dabei.
Vielleicht auch die kurzen Clips von hier Social Media.
Nee, Social Media. Also auf Social Media hat mich ehrlich gesagt noch keiner angesprochen. Aber es gibt ganz viele, die dann immer mal wieder gucken oder Teile gesehen haben oder sich im Nachgang angucken. Ja, naja.
Schön.
Schon heiß gehandelt. Deshalb ist das ja hier auch eine Sendung, die einen Award gewonnen hat.
Darf ich noch kurz was zu dem Spiel Bayern-Wolfsburg? Eine kleine, ja, wenn wir fertig sind mit, ja, Goretzka. Ja. Habt ihr dieses Tor, also nochmal vorneweg, hochverdienter Sieg der Bayern, klasse, aber Wolfsburg hat sich wirklich gut verkauft.
Ja.
Und hier kann man es nur erahnen, den Konter zum 2:3 der Wolfsburger war dann der zweite Treffer von Mohamed Amoura. Wie der den abschießt, das ist jetzt ein Standbild, da kann man das nur erahnen. Aus der Bewegung, das ist entscheidend, aus der Bewegung, die er hatte, macht er den mit dem Außenriss ins lange Eck.
Ja.
Da kann man jetzt wieder zu Hause sitzen, wenn man es nicht gesehen hat, kann sagen, ja, was ist denn daran so außergewöhnlich? Natürlich. Der kommt aber nicht aus der Richtung, in der er dann den Ball schön mit dem Außenriss reindrehen kann. Nein, der hat genau die entgegengesetzte Richtung, dass du sagst, eigentlich kann er den nur mit der Innenseite machen. Aber der hat ein Fischertechnik-Sprunggelenk. Und kann das Fußgelenk so drehen, dass er wirklich den aus der Bewegung, nochmal, das ist entscheidend, ja, aus der Bewegung mit dem Außenriss dem Neuer in die lange Ecke legt. Ein mega geiles Tor. Wenn man mal früher mit Fischertechnik gespielt.
Ja, ja. Verstehe, Wahnsinn. Was mir jetzt gerade nur zu Wolfsburg einfällt, die Wölfe werden ja auch ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Mhm. Das ist ja so ein ähnliches Phänomen, wie wir es vorhin schon mal besprochen haben. Nachweislich eine sehr gut besetzte Mannschaft, die aber trotzdem sehr selten nur zeigt, was sie an PS unter der Haube hat.
Ja, mit Einschränkungen, Wolf, die waren vom 9., also nach dem 9., bis jetzt zur Niederlage in München. Ich glaube, nach Leverkusen und Bayern die Mannschaft mit den meisten Punkten.
Ja,
ne? Also da waren sie schon.
Aber auch in den letzten Jahren klassische Underperformer.
Stimmt.
Wollte ich nur mal gesagt haben. Ja. Was ist los?
Was machst du? Und kann das Fußgelenk so drehen,
toll,
dass er wirklich...
Toll.
Toll. Ja, manchmal, ja,
Highlight zum Beispiel auch das, kann man ihm das auch schicken, dass man, ja, das klebt und das...
Nein,
wirklich, das gibt ein Instagram-Gewitter.
Nein, aber ihr versteht, was ich meine.
Das war nur ein langes Video.
Es war wirklich außergewöhnlich.
Ja.
Also nochmal, wer jemals selbst Sport gemacht hat oder Fußball gespielt hat und diesen Laufweg gesehen hat und dann den Abschluss, das passte eigentlich nicht zusammen. Überragend.
Ich habe mich gefreut, dass du überhaupt noch da warst. War ja 4. Beitrag bei ASAT. Das ist ja eigentlich nicht so seine Zeit.
Da ist ja wirklich meistens schon los.
Eigentlich, ne? Ist er ja, ja, schon, ja, zu Tisch.
Das können doch jetzt unsere Zuschauerinnen und Zuschauer oder Hörerinnen und Hörer gar nicht nachvollziehen. Normalerweise bin ich ja, wenn ich die Bayern oder die Dortmunder oder Bayer Leverkusen in der Konferenz habe, kriege ich ja oft zugeschustert von der Redaktionsleitung. Dann habe ich meist den Vorteil, dass ich erster oder zweiter Beitrag in, ja, alle Spiele, alle Tore bin und dann komme ich schnell zum Abendbrot.
Ja.
Und wir waren wieder eingeplant als erster Beitrag und plötzlich kommt die Nachricht, boah, da Bochum gegen Leipzig, geil, wir nehmen den Abstiegskampf vorneweg.
Mhm.
Da sind 3 Spiele interessanter als Bayern gegen Wolfsburg.
Als deins.
Da habe ich gesagt, ja, aber das gibt doch keinen echten, dann machen wir doch die Bayern vorneweg.
Ja.
Nee. 4. Beitrag. Und das passiert in letzter Zeit häufiger, eigentlich immer, wenn Timo irgendwie die Finger im Spiel
hat. Gut, dass es das letzte halbe Jahr ist für dich. Ab Sommer ist Papa ab Vormittag samstags zu Hause. So, Fuß der Woche fehlt.
Oh.
Der Fuß der Woche.
Was haben wir denn da?
den kannst du eigentlich, ja, du kannst ihn immer nehmen. Ja. Und du liegst immer richtig. Florian Wirtz ist einfach sensationell und der hat es einmal mehr unter Beweis gestellt.
Ja, und wieder wichtig, der macht dann auch oft das 1-0. Ne? Das ist, hat er wieder gemacht, jetzt glaube ich, gegen Gladbach,
genau,
oder?
Ja. Hat die Nerven vom Punkt behalten. Sie haben hervorragend gespielt. Gute Besserung an Terrier, der sich nach 8 Minuten die Achillessehne gerissen hat. Ohne Fremd. Also, ja. Weißt du, wir sitzen oben und denken beide, ey, Achillessehne. Und du kriegst dann schon hier medizinische Vorhersagen und Bulletins.
Ja, blöd.
Das, und ich will es eigentlich nicht sagen, weil das nachher ist es dann doch nur, aber es war so offensichtlich und in der Pause dann schon die Bestätigung. Also.
Nichtsdestotrotz, Flo Wirtz ist genau mit Jamal Musiala, wir haben die beide schon abgefeiert hier.
Ist die da Zukunft haben wir noch des deutschen Fußballs gespielt.
Ja. Also aber das ist wirklich, das ist mittlerweile auch eine echte Persönlichkeit geworden. Er war am Topspieltisch am Samstagabend auch und hat auch da eine tolle Figur abgegeben.
Besser geworden, ja.
Ja, sehr, sehr, sehr nahbar, sehr, sehr offen, auch mit Witz. Und also das mit Witz, mit Wirtz und Witz.
Kartoffeln auf die Eins.
Das wird ihm nicht gerecht.
Nein, das
Wolf
wird,
hat ihn übrigens am 23.12. ebenfalls als Fuß der Woche, habe ich eben in meinen Archiven gesehen.
Ja.
Ist dir das aufgefallen?
Mir ist das aufgefallen.
Nein, das ist nie ein Fehler, ihn zu nehmen. Also,
deshalb sagt er das doch.
Die Sache ist ja, also eigentlich ist es immer, finden wir irgendjemanden Besseren oder ist es wieder der Wirtz?
Ja.
So, also, okay. Und wenn wir dann Leverkusen im Topspiel hatten und mir ist jetzt sonst nicht so richtig, also man mag mir vorwerfen, es ist jetzt nicht richtig kreativ, aber
dass du glaubst, dass dir hier irgendeiner was vorwirft?
Nein, also Philipp, nicht hier.
Nachbesprechung
hier später. Nicht, aber
sie dauert
also vielleicht,
im Plenum oder.
Also ich zum Beispiel, um mal ganz kurz
Kameraleute,
aus dem Nähkästchen zu plaudern, man macht sich ja natürlich dann auch die naheliegendsten Gedanken erstmal in der Hinsicht, dass man nochmal genau auf das guckt, wo man selbst da. Was jetzt? Hast du wieder irgendwas gemacht?
Nee. Nö, gar nichts.
Wo man selbst unterwegs war. Und das war bei dir das Topspiel und da hat Wirtz wieder performt. Und bei mir, ich hatte zum Beispiel erst den Fischertechnikmann als Buschmann der Woche und dann habe ich wirklich überlegt, nee, komm, du hast schon in der Konferenz erwähnt, wie toll du diese Entwicklung von Goretzka findest und wie er das gehandelt hat, dann ist er auch hier der Buschmann der Woche.
Ich hab mal kurz über Boadu nachgedacht.
Ja, natürlich.
Wobei ich ehrlich sagen würde, das ist jetzt, könnte jetzt ein Kandidat sein fürs nächste Wochenende, wenn er das nochmal bestätigt.
Mach nochmal 3 Tore.
Wer weiß.
Also wenn das passiert,
was passiert dann?
Dann bekommst du von mir nochmal 4 Plaketten. Die hast du vom Kommentatorenblog bekommen, da kriegst du von mir nochmal, die lasse ich anfertigen für den Wahrsager des Jahres.
Ich habe übrigens, darf ich das kurz erzählen?
Bitte.
Im Rahmen des Topspiels habe ich diese 2 Plaketten, die Lothar Matthäus bekommen hat, als bester Co-Kommentator und als Teil des offensichtlich besten Duos am Kommentatorenplatz habe ich ihm überreicht. Und er hat sich richtig gefreut.
Also nicht irgendwie so.
Nee, nicht so danke oder so, sondern er hat sich richtig gefreut. Er hat sich richtig gefreut.
Um das mal gerade zu rücken, weil wir ja manchmal so ein bisschen so, wir haben uns auch sehr gefreut, das haben wir zum Ausdruck gebracht. Und vielleicht sollte man das auch nochmal sagen, die Jungs, ich glaube, sind da auch Mädels bei? Ich lese meist nur Jungennamen
oder
Männernamen. Die Leute, die diesen Kommentatorenblock betreiben mit ganz viel Herzblut und da übrigens nichts anderes liefern als ein Service für Zuschauerinnen und Zuschauer, die machen da echt einen tollen Job. Und da soll bloß nicht falsch rüberkommen, wenn wir manchmal, das ist halt, wenn man so preisüberhäuft ist wie Wolf Fuß, da kriegst du es ja gar nicht mehr eingeordnet, wo kommt jetzt was her? Ja.
Ich hab's. Ja, komm. Es ist
jetzt, wir kümmern uns ja hier auch um wie bei Kommentatoren um die Community.
Bitte?
Die Community wünscht sich noch eine Einschätzung zum VfB Stuttgart. Weil die klettern
sie
so
kommen
langsam wieder.
Sie kommen. Für mich ja nach wie vor einer.
Die klettern nicht, die waren nie weg. Die waren nie weg.
Tabellarisch.
Das ist das, was ich euch gesagt habe.
Tabellarisch.
Der VfB Stuttgart ist eine echte Spitzenmannschaft. Eine Mannschaft, die nachlegen kann. Der Kader ist breit. Sie hatten Zeit, um sich auf die einzelnen Spiele vorzubereiten. Und das ist.
Sie klettern nicht.
Sie klettern. Doch, sie klettern. Doch, sie klettern.
Übrigens.
Bitte,
da sitzt der auf der Bank, der Borussia Dortmund helfen könnte.
Warum sollte er das machen, wenn er schon Stuttgart helfen kann?
Wer bin ich?
Ich habe ja nicht gesagt, er soll da hingehen. Das ist jetzt nicht das, was wir vorhin so gesagt haben. Vielleicht mal ein älterer, ganz anderer Typus. Aber für mich ist es der Trainer des Jahres.
Klar.
Also des Jahres 2024. Jetzt 25 ist noch ein bisschen früh. Aber naja. ich finde, dass der wirklich. Da siehst du, was war das? Was ist denn die Handschrift, hast du vorhin gefragt? VfB Stuttgart hat eine Handschrift. Eines überragenden Trainers.
Und der hat, weil du vorhin über Arne Slot gesprochen hast, ne? Also und Spielglück. Mhm. Was hatte der in seiner Anfangsphase? Das erste Spiel war ein gegurkter Sieg in Nürnberg im DFB-Pokal.
Das habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm.
Ich sag's dir nur. Ein gegurkter Sieg, der aber einfach wichtig war für das Gesamtgefüge. Dann mussten die auch die Relegation überstehen. Also ich fange jetzt wirklich, wir sind jetzt bei Adam und Eva gerade in der Amtszeit. Aber so hat sich das entwickelt und so hat sich das
sukzessive. Guck mal, wen die im Laufe der Jahre alles verloren haben, absolut, wo man immer wieder gesagt hat, absolut, oh jetzt. Wen die abgegeben haben an absoluten Leistungsträger.
Die Rassier Anton ja, zum Beispiel.
Endo.
Ja.
Also.
Endo. Stimmt, oder? Endo, ja, stimmt. Cool. Mavropanos, ja. Ja. Ja.
Jetzt habe ich schon wieder gedacht, ich hätte wieder irgendwie.
Nein, Überschwang hier irgendwas. Ich hätte dir nicht zugetraut. Ich hätte jetzt Endo, hätte ich dir. Weil das sagt ja auf einmal Endo. Du hast ja recht.
Toll.
Aber guck auch, was die jetzt im Moment noch von der, also wie viel Qualität die von der Bank bringen können. Da ist jetzt der Brun Larsen ist jetzt gekommen, spielt, hilft und dann hast du.
Tor direkt.
Ja, dann hast du, da kommt Führig ist glaube ich von der Bank gekommen, ne? Ja.
Unabhängig von
Verletzung Legende. Zurück. Woltemade ist auf dem Weg zur Legende. Ja, den haben wir ja, aber auch den haben wir ja hier schon ausführlich gelobt. Das ist der VfB Stuttgart, ist ja quasi Teil unserer Gebete.
Also das müssen wir uns zugute halten. Wir haben immer gesagt, die spielen einen super tollen Fußball. Ich meinte ja auch nur, jetzt sind sie tabellarisch.
Ja. Also das müssen wir uns zugute halten. Zeitmanagement, nicht so unsere Stärke. Warum? Zweite Liga, wow, HSV ist Tabellenführer. Loris Karius ist zurück. Premier League, Wahnsinn, Haaland bis 34 verlängert. United, die schlechteste United-Mannschaft ever. Aber wir wollten natürlich auch noch über die News
sprechen. Oh ja, komm, zeig mal.
Wir haben da mal was vorbereitet. Die Kollegen haben was vorbereitet. Ich bin sehr gespannt. Wir haben es noch nicht gesehen.
Einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich begrüße Sie zu Sky Sport News. Bei uns in der Glanzparade hat ja normalerweise immer der Kollege Wolf Fuß die ersten Worte. Hier bei den Sport News, also wenn es um knallharte Fakten geht, sollte dann wohl eher ich die Zügel in der Hand halten. Also, herzlich willkommen.
Hallo.
Danke. Fahr mal schneller den Prompter.
Sky-Reporter Patrick Berger ist schon vor Ort in Italien. Patrick, ich hoffe, es geht dir gut.
Ich kann mich noch dran erinnern, vor zwei Jahren war ich beim Länderspiel hier mit Uli Köhler am Piazza Maggiore und da gab es auch ein paar Aperölchen.
Da steht noch was im Prompter, noch eine Frage.
Die soll ich stellen?
Ja.
Ja, schieß los.
Wir haben Zeit. ich weiß, warum ich die stellen soll. Charalampos, Lykogiannis. Patrick, was sagt dir dieser Mann?
Ich sage erstmal Gesundheit wahrscheinlich. Wie soll der heißen?
Ja, pass auf. Den guck dir nochmal an, du bist nicht gut vorbereitet.
Thomas Eichin, Leverkusens Leiter Lizenzabteilung, hat vor der Partie ordnungsgemäß dazu, das steht hier wirklich so drin, seinen Senf abgegeben. Steht hier so im Prompter. Da steht doch Mats O-Ton-Collage. Egal, das ist wahrscheinlich meine Anmoderation. Ah, das ist meine. Moment, nochmal zurückgehen. Nochmal ganz kurz zurück. Danke. Die Ausgangslage für das Erreichen des Viertelfinals ist gut, auch wenn beim DHB-Team noch Luft nach oben ist. Ach, jetzt kommt das.
In den weiteren Spielen hatte sich Elina Svitolina gegen
Veronika Kudermetova
mit 6:4 und 6:1 durchgesetzt. Für den Triumph kassierte der Österreicher eine Siegprämie von rund 11,6 Das wäre gut, dann würde das nochmal spielen. 1,6 Millionen Euro.
Das ist aber auch nicht schlecht.
Das ist in etwa dein Wochensalär.
Buschi, wir sind ein Team, eine Familie, deswegen gönne ich es dir, wenn du auch mal in den Schlagzeilen bist. Deswegen, lass uns über das Transfer-Update sprechen heute. Ja, so ein bisschen was habe ich mir zurechtgelegt an Munition. Ne? Ich habe gehört, es wird viel geschossen bei euch da in dem Talk.
Das war's schon?
Ja, die Hardfacts gibt's dann später.
Okay.
Ja. Außer du plauderst wieder irgendwas aus. Das war's von uns. Wir hoffen, Sie fühlten sich bestens informiert. Kurze Pause und dann geht's weiter mit Sky Sport News.
Schön.
Schön war's. Schön.
Also Punkt 1, man darf die Arbeit der Moderatorinnen und Moderatoren sagen, und der ganzen Redaktion nicht unterschätzen da. Und so einmal im Jahr, schöne Herausforderung.
Ja,
11,6 Millionen.
Ja, man darf vor allen Dingen einen nicht an die Texte lassen.
Ja.
Weil was der da reinschreibt, ist natürlich
kaum und ein, zwei kleine.
Gibt seinen Senf dazu, Thomas Aichin.
Das Wahnsinn. Sagt man heutzutage so, das ist Jugendsprache.
Es gibt ja, man muss den Leuten vielleicht mal zeigen, was wir nicht gelesen haben, ne? Lesen sollen, was da drin stand.
Man kann also, wenn man sich diesen Clip nachher nicht bei Buschi Social Media mäßig anschaut, kann man es natürlich auch in der Sky Sport App. Die hat einen neuen Anstrich bekommen.
Ja, ist wirklich geworden. Gut. Die ist wirklich gut geworden.
Und da wird natürlich auch ein Clip davon zu sehen sein.
Ja, aber auch auf meiner Social
auch
Media
bei, Seite. Buschi Buschmann.
Buschi Buschmann.
Schnell noch unterbrechen.
Buschi@buschibuschmann.de. So, das war's schon. Jetzt ist mir hier der Ton ausgefallen.
Ja, aber ist egal, wir sind hier fertig.
Ist egal, wir sind am Ende. Wir sind am Ende, liebe Gemeinde. Schön war's.
Nächste Woche mit Thomas Wagner.
Nächste Woche Thomas Wagner. Du fährst in Schladming.
Ich fahre in Schladming. Night Race.
Ich bleib standhaft. Timo bleibt standhaft. Bis zur nächsten Woche. Sportlich bleiben. Und tschüss.
Tschüss.